Free FM. Tod in Ulm.
Wir laden Sie ein zur Lesereihe des Kriminalromans von Adi Hübel.
Die Autorin liest selbst.
Wir senden dienstags und freitags um 10.30 Uhr im Vormittagsprogramm jeweils eine Episode. Sie hören heute die 17. Folge von Tod in Ulm, dem Kriminalroman von Adi Hübel. Was bisher geschah? Kiki Wunder, die junge Kriminalassistentin aus Berlin, ermittelt mit ihrem Kollegen Fritz Federle in einem Mordfall im Ulmer Stadtteil Söflingen. Nachdem sich ihr Kollege sehr für sie interessierte, erinnerte sich Kiki an ihren ehemaligen Freund in Berlin und an ihre dortigen Familienverhältnisse.
Als Kiki am Morgen erwachte, schien das Licht taghell durch die Ritzen der Rollläden. Sie fühlte sich warm und ausgeruht und räkelte sich genüsslich im Bett. Du meine Güte, hatte sie gut geschlafen. Wie? Was? Fuhr sie dann plötzlich hoch und riss den Wecker an sich. 8:30 Uhr, Mist! Sie hatte doch 2 Uhr nachts eingestellt, um das lästige Hochfahren aus den schlechten Träumen und das Kontrollieren ihrer Barrikaden zu vermeiden. Aber klar doch, wer wollte schon um 2 Uhr nachts aufstehen und die Fenster kontrollieren, die geschlossen waren? Sie offensichtlich nicht. Da hatten sich ihr Wunsch nach Sicherheit und das Bedürfnis nach einem erholsamen Schlaf anscheinend überkreuzt und der Schlaf hatte gewonnen. Sie sah, dass sie glatt vergessen hatte, den Weckknopf zu drücken. Nicht zu fassen. Aber schön war die Nacht trotzdem gewesen. Keine Albträume, kein Wolf, weit und breit. Und der Fritz war auch nicht bei ihr gewesen. Obwohl, man erinnerte sich ja nicht an alle Träume. Wer konnte das schon wissen? Aber etwas erinnerte sie ganz deutlich. Um 9 Uhr war im Präsidium die erste Lagebesprechung angesetzt. Ob sie das wohl noch schaffte? Sie musste. Duschen fiel weg, Frühstück auch. Kurzes Zähneputzen und Katzenwäsche war angesagt. Die Liste hatte sie auf ihrem Stick, die Tasche stand neben dem Telefontischchen. Los ging es. Aber sie hatte nicht mit dem feinen Gehör ihrer Vermieterin gerechnet. Gleichzeitig mit ihrer Türe ging oben die andere auf und Frau Zimmermann beugte sich über das Geländer. »Frau Wunder!« rief sie ganz aufgeregt. »Frau Wunder, Sie können jetzt nicht los. Mir ist noch etwas eingefallen. Ich habe ganz vergessen, Ihnen etwas zu sagen. Es ist wichtig für unseren Fall.« Kiki schaute nach oben, während sie eilig ihr Radschloss öffnete und sich den Helm auf den Kopf drückte. »Ich kann nicht. Ich komme schon zu spät zur Arbeit. Wenn es ganz wichtig ist, rufen Sie mich doch im Präsidium an. Einfach durchstellen lassen. Ich muss los.« Und damit war sie auch schon aus der Türe. Endlich hatte sich das Wetter besonnen. Es war ein Tag, wie er im Mai sein sollte. Alles duftete und leuchtete und schien die Leute in gute Laune zu bringen. »Eigentlich sollte ich ja nicht so rasen«, dachte Kiki, während sie nur so über die Bordsteine hüpfte. Trotz ihrer Eile bremste sie an der gestrigen Unfallstelle heftig ab. Sie musste lächeln, als sie an Federles überraschende Genesung und an seinen Kuss, einen Unfallkuss sozusagen, dachte. War der charmant gewesen gestern Abend? »Ach, es war doch einfach schön, sich einmal wieder begehrt zu fühlen.« Das Kribbeln im Bauch nahm zu, als sie ihn im Besprechungszimmer sitzen sah, zu dem sie um 9:00 Uhr die Türe aufriss. Dankbar registrierte sie, dass Fritz neben sich einen Platz freigehalten hatte. Wieder das klassische Trio, links Fritz, rechts Manni. Musste das denn immer so sein? Wer hatte ihr jetzt den Platz freigehalten? Fritz oder doch Manni, der schon immer dafür gesorgt hatte, dass sie bei Besprechungen neben ihm zu sitzen kam? Dieser Manni mischte sich doch immer wieder irgendwie ein und sie hatte schon seit längerem das Gefühl, dass er versuchte, näher an sie ranzukommen. Jetzt ist erstmal Federle dran, dachte sie trotzig und warf ihm einen dankbaren Blick zu. Hallo, Fritz? sagte sie ein bisschen lauter als gewöhnlich. Mannes Kopf fuhr herum. »Ach, ist man jetzt schon beim Du angelangt?« fragte er mit einem anzüglichen Blick. »Ach, wenn man so eng zusammenarbeitet wie wir beide, lässt sich das kaum vermeiden«, schoss Kiki zurück und betonte das eng ganz besonders. Dann spürte sie Fritz' Hand leicht auf ihrer Schulter und hörte seine Stimme an ihrem Ohr flüstern. »Guten Morgen, schöne Frau!« »Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen«, dröhnte der tiefe Bass des Vorsitzenden vom Tischende. Der leise Atemhauch an ihrem Ohr war nicht unangenehm gewesen und schon am Morgen eine schöne Frau zu sein, hob ihre Stimmung ungemein. Sie schaute Federle lächelnd von der Seite an. »Können wir anfangen?« unterbrach der Ermittlungsleiter ihr kleines Geplänkel und warf Kiki wieder einmal einen strengen Blick zu. »Weshalb eigentlich immer ich? Immer schaut er mich an.« Kiki ärgerte sich. Das war ja wie früher in der Schule. Dort war sie auch einmal eine Klasse lang die Buhmieze gewesen. Da konnte passieren, was wollte. Immer wurde alles ihr zugeschoben. Und der Lehrer hatte sie auch immer so strafend angesehen, als wäre sie ein Monster. Na ja, einige Male und nicht so knapp war sie natürlich die Verantwortliche gewesen. Nachdem sie auf der Polizeihochschule einiges über Psychologie gelernt hatte, dachte sie ja, dass dieser Lehrer damals wahrscheinlich in sie verknallt gewesen war. Da das nicht sein durfte, bestrafte er sie mit Missachtung und sich gleich mit. Ob diese Deutung richtig war? Bei ihrem Vorgesetzten hier sicherlich nicht. Der wollte einfach vorwärts kommen in seiner Arbeit und Gespräche, die nicht der Sache dienten, wollte er nicht haben. Ach egal, dachte sie und ließ das angenehme Gefühl, das ihr Federles Atem verursacht hatte, wieder durch den Körper strömen und konzentrierte sich auf Herrn Roth. Jetzt erst bemerkte sie, dass ein neues Gesicht in der Runde aufgetaucht war. »Darf ich Ihnen Herrn Dr. Meiser vorstellen? Er ist Staatsanwalt und für unseren Fall zuständig.« Kiki hatte den Herrn tatsächlich noch nie gesehen, hatte aber schon einiges über Dr. Meiser gehört. Vor allem Suse hatte sich schon über ihn ausgelassen. Naja, übertrieben hatte sie nicht, was sein Aussehen anbelangte. »Nicht mein Typ«, hatte sie gemeint, und Kiki glaubte ihr das sofort. Da saß ein kleines, schmales, ältliches Männchen am Tisch mit schütteren Haaren auf dem Kopf. Eine Strähne hatte er noch erwischt und sie vorne an der Stirne von links nach rechts über den Schädel gestrichen. Du meine Güte, sah das lächerlich aus. Kiki fragte sich, ob er sie wohl jeden Morgen extra anklebte. Und was passierte, wenn ein Windstoß über diesen Kopf fegte? Oder wenn er einen Hut tragen sollte und ihn lüften müsste? Und erst sein Schnurrbart. Igitt! Kiki presste die Lippen aufeinander, bevor sie in lautes Gelächter ausbrechen konnte, hörte sie wieder einmal die mahnende Stimme ihrer Ausbilderin. Und mit dieser Stimme im Ohr konnte sie ihr Kichern unterdrücken. Weshalb waren Staatsanwälte eigentlich oft so alt und so unattraktiv? Fragte sie sich, als jetzt das Männchen den Mund öffnete, der schmal und von Falten umgeben im kleinen Gesicht saß. »Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte mir heute einmal ein Bild machen über den Fortgang der Ermittlungen. Leider haben Sie noch keine Ergebnisse erzielen können. Und mit Ergebnissen meine ich die Ergreifung der Täter. Das muss sich ändern. Aber lassen Sie hören.« Offensichtlich hatte dieser Herr Meiser die Winterzeit noch nicht hinter sich gelassen. Mit einem Schniefen öffnete er eine Packung Papiertaschentücher und Dr. Roth wartete noch das laute Schneuzen des Staatsanwaltes ab, bevor er begann. Herr Dr. Meiser hat recht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir sollten zunächst die Ergebnisse des gestrigen Tages durchgehen. Und außerdem gibt es neue Erkenntnisse. Der Ermittlungsleiter hatte einige Dinge vor sich auf dem Tisch ausgebreitet und alle streckten neugierig den Hals, um zu sehen, was da vor ihm lag. Zunächst möchte ich allerdings die Berichte über Ihre gestrige Arbeit noch einmal hören, damit Herr Dr. Meiser sich ein Bild machen kann und wir alle auf dem neuesten Stand sind. Von Suse und Manni erfuhren sie, dass 3 der 4 ehemaligen oder noch geliebten Baders für die Tatzeit ein Alibi besaßen. Die 4. im Bunde haben wir nicht angetroffen und auch nicht über Telefon oder Handy erreicht, berichtete Suse. Man sollte es nicht glauben, aber Baders Geliebte waren alles unglaublich attraktive junge Frauen. Ein bisschen zickig zwar, aber die Rundungen, mein lieber Herr Gesangsverein. Und dabei haben wir ja nur die aus den letzten 12 Monaten gesprochen. Dass der mit denen so allerhand angestellt hat, wie man in der Zeitung liest, kann ich mir vorstellen. Da kann man sich doch nur wünschen, auch mitzumischen. Manni hatte bei den Rundungen eine entsprechende Handbewegung gemacht und Kiki dabei herausfordernd angesehen. Sie hatte sich mit einem milden Lächeln etwas aufrechter vorne auf die Stuhlkante gesetzt. Dieser Manni, er konnte es nicht lassen. Er versuchte sie zu provozieren, wo es nur ging. Aber Pustekuchen, sie ließ sich nicht dazu hinreißen, ihre wahren Gedanken vor allen Anwesenden hier auszubreiten. Es gab immer einige Kollegen, die nur darauf warteten, wie sie, die Neue, die Berlinerin, auf solche sexistischen Bemerkungen reagieren würde. Dr. Roth mischte sich ein. Ihre Bedürfnisse in dieser Richtung tragen hier sicher nicht zur Wahrheitsfindung bei, Kollege Knopf. Bleiben Sie bei der Sache. Bei 2 von Ihnen ist die Zeugenvernehmung übrigens etwas delikat gewesen. Da hat der Ehemann der einen Frau unbedingt dabei sein wollen, berichtete Suse weiter, und der andere wollte unbedingt den Grund für unser Kommen erfahren. Sie hätten es dann doch vermeiden können, sie gleichzeitig mit den Ehemännern zu vernehmen und es den beiden Frauen überlassen, diese nach ihrem Weggang über ihr Verhältnis zu Bader zu informieren. Eine Auseinandersetzung in dieser Frage hätte ihnen gerade noch gefehlt. Wie gesagt, alle 3 Frauen hatten mit Bader seit einigen Tagen oder sogar Wochen keinen Kontakt mehr und kamen als Täterinnen kaum in Frage. So sah es zumindest im Augenblick aus. Alle 3 hatten angeblich die Beziehung zu Bader selbst gelöst, beziehungsweise waren nur an einem kurzen Geplänkel interessiert gewesen. Eine hatte sogar die Annahme, sie hätte eine sexuelle Beziehung zu ihm gehabt, als Unterstellung zurückgewiesen. Sie habe nur 2-mal mit ihm eine schöne Fahrt ins Allgäu unternommen und das ohne alle weitere Absichten. Und das sei auch schon im letzten Herbst gewesen. Auf ihre Fragen nach möglichen Bekanntschaften des Baders, nach Feinden oder gar Feindinnen, konnten sie überhaupt nichts sagen. Wie es aussah, hatten die beiden Ehemänner von diesem Geplänkel ihrer Frauen nichts geahnt. Suse hatte sie dennoch für den Nachmittag ins Präsidium bestellt, da sie dann wohl näher Bescheid wussten und intensiver befragt werden könnten. Immerhin sei eine Eifersuchtstat doch auch nicht auszuschließen. Ja, dachte Kiki amüsiert, bei solchen Themen ist Suse einfach unschlagbar. Sie hat da einen gewissen Riecher, wie man sagt. Sie ermittelt da offenbar aus Erfahrung. Manni und Suse hatten auch die Bahnfahrt der Sängerin, die Fahrkarte, das Hotel in Wuppertal sowie die Auftrittszeiten unter die Lupe genommen und waren beide der Meinung, dass man sie aus dem Kreis der Verdächtigen ausschließen konnte. Dem schlossen sich die anderen nach einiger Diskussion an. Na, wenn Sie sich da nur nicht so sicher sind. Aber weiter im Text. Wir haben noch einige Arbeit vor uns, drängte Dr. Roth. Die Befragung des Herrn Riedle, die möchte ich doch gerne noch von Ihnen beiden hören, Frau Wunder und Herr Federle. Der Herr Apotheker hat sich bei mir bitter über Sie und Ihre Methoden beschwert und auch den Herrn Staatsanwalt damit belästigt. Das hat er uns schon angedroht, gab Kiki Bescheid. Dabei sind wir so diffizil vorgegangen wie nur möglich, also so, wie Sie uns gebeten hatten. Kiki tat ganz unschuldig und musste grinsen, wenn sie an den gestrigen Nachmittag dachte. Heute Vormittag muss er ja noch vorbeikommen, um unser Protokoll zu unterschreiben. Oder hat er sich etwa geweigert? Wollte Federle wissen. Nein, nein, er wird schon kommen und mich ein wenig anschreien. Dr. Roth lächelte etwas säuerlich zum Staatsanwalt hinüber. Das ist Ihnen sicher auch bekannt. In einem normalen Ton ist bei ihm nichts zu machen. Und zu Federle gewandt fuhr er fort, trotzdem bitte ich Sie beide, bei Ihren Vernehmungen wirklich Fingerspitzengefühl walten zu lassen. Diese Herren, bei denen Sie bis jetzt vorgesprochen haben, sind wichtige Bürger der Stadt. Vergessen Sie das nicht. Sie haben Einfluss und ich möchte nicht, dass Sie unnötig belästigt werden. Warum Sie also den Eindruck haben, dass hier keinerlei Anlass zu einem Tatverdacht besteht, dann werden wir den Herrn Apotheker von unserer Liste streichen. Aber sagen Sie uns doch noch einmal Genaueres. Kiki und Federle berichteten dann abwechselnd und mit sichtlichem Vergnügen über die Unterstellungen und Aufzählungen der Untaten des toten Schwiegersohnes und dass der Zeuge nicht bereit gewesen war, über sein Alibi zu reden. Im Gegenteil, dass er sie beide recht rüde aus seinem Büro hinaus komplimentiert hatte. Das Alibi müsste wohl Herr Dr. Roth noch aus ihm herausholen. Wie weit das noch von Belang ist, werden wir sehen. Kommen wir doch zu den Fundstücken hier. Jetzt wurde es spannend und die Kollegen streckten die Hälse, als Herr Roth die Gegenstände in ihren Plastikhüllen einzeln emporhob und der Praktikant Wind gleichzeitig flott und geschickt Fotos von ihnen an die Wand pinnte. Wie Kiki schon vermutet hatte, handelte es sich um die persönlichen Gegenstände des Toten, die bisher noch verschwunden gewesen waren. Die Geldbörse mit einigen 100-Euro-Scheinen bestückt, der Führerschein, der Personalausweis, ein Kraftfahrzeugschein und Fotos von verschiedenen Frauen lagen auf dem Tisch. Dazu ein Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln. Da die 300 Euro noch im Geldbeutel stecken, können wir wohl davon ausgehen, dass es sich nicht um einen Raubmord handelt, mutmaßte der Staatsanwalt ganz richtig. Sind denn die Autoschlüssel des Toten dabei? Wollte Manni wissen. Ja, und hier kommt gleich die nächste Information. Wir haben den Wagen des Toten in einer Seitenstraße am Klosterhof entdeckt. Abgeschlossen und ohne irgendwelche Tatspuren. Diesen Wagen können wir sowohl als Tatort als auch als Transportmittel in irgendeiner Weise ausschließen. Aber damit hatten wir ja schon gerechnet. Spannen Sie uns doch nicht auf die Folter! Wo wurden denn die Gegenstände gefunden und von wem? Preschte Susi ungeduldig vor. Ihnen kann es einfach nie schnell genug gehen, Frau Michel. Ich komme gleich drauf. Sie werden sich wundern. Der Fundort liegt nicht im Klosterhof, nicht in Zöflingen und auch nicht in Ulm. Die Sachen wurden an einer Autobahnraststätte bei Mannheim in einem Papierkorb gefunden. Die Überraschung war Dr. Roth gelungen. Alle schauten sich etwas konsterniert an. Kiki erinnerte sich, dass ihr erster Zeuge, Herr Dr. Grün, einige Male auf beteiligte Bauunternehmen im Norden hingewiesen hatte. Und auch der Apotheker hatte in seinem Sermon einige Male gerufen, Der hat sich ja überall Geld zusammengerafft. Fragen Sie mal die, die sich an den Hallenbauten im Norden eine goldene Nase versprochen haben, wie er die übers Ohr gehauen hat. Aber das heißt doch nicht, dass alle unsere Verdächtigen aus dem Schneider sind, oder? Wollte Kiki wissen. Nein, natürlich nicht. Sie sind keineswegs außen vor. Es könnte ja sein, dass der oder die Täter extra eine Autofahrt unternommen haben, um die Sachen loszuwerden. Gleichzeitig führt uns die Spur doch noch in eine andere Richtung, als wir bisher angenommen hatten.
Dann haken wir das hier doch vollends ab und reisen Richtung Norden, schlug Manni forsch vor.
Dr. Roth schüttelte den Kopf. Dann berichtete er noch Genaueres über den Fundort der Gegenstände, die Zeit und die genauen Umstände. Es war ein absoluter Zufall gewesen, dass einer der Putzmänner in den Müllsack hineingeschaut hatte, bevor er ihn zugebunden hatte. Die Sachen hatten lose zwischen dem übrigen Müll gelegen und nur das Aufblitzen eines Schlüssels veranlasste den Mann, genauer nachzuschauen. Es sah so aus, als habe er nichts übersehen. Die Spurensicherung hatte noch einmal die ganze Sache überprüft. Fingerabdrücke waren sichergestellt worden. Die Fotos der Frauen hatten in der Geldbörse gesteckt und Dr. Roth ließ sie jetzt den Kollegen zur Ansicht weitergeben. Suse erkannte gleich die Sängerin, die mit einem wunderschönen Starfoto mit Widmung vertreten war. Auch von den anderen vier Zeuginnen waren drei mit ihrem Konterfei dabei.
»Wir scheinen mit unserer Liste richtig zu liegen«, freute sich Suse.
»Außer einer sind die anderen vier uns durchaus bekannt.« Lassen Sie uns überlegen, wer in letzter Zeit eine Reise bzw. eine Fahrt in den Norden unternommen hat oder aber gemacht haben könnte. Diese Sängerin, diese Frau Mutelli, die wir vorher schon fast ausgeschlossen hatten, könnte durchaus die Gegenstände für zwei von ihr gedungene Mörder zur Entsorgung nach Norden mitgenommen haben. »Diese Frau ist doch Italienerin«, ließ sich der Staatsanwalt, ihr Foto in den Händen haltend, wieder vernehmen. »Lassen wir hier auch die Mafia nicht ganz außer Acht. Immerhin ging es hier nicht um Peanuts, das kann man wohl sagen, auch wenn ich das dem Toten, er ruhe in Frieden, nicht unterstellen würde. So gut kannte ich ihn schon.«
»Ach du meine Güte, eine Sängerin, ach du meine Güte, eine Sängerin wird sich doch nicht Mörder einkaufen und auch noch gleich zwei davon«, mischte sich Kiki forsch in Dr. Meisers Überlegungen ein. »Und wenn wir bei jedem Mord gleich an die italienische Mafia denken würden. Oft ist die einheimische Mafia nicht weit bei solchen finanzschweren, lukrativen Geschäften, die dann allerdings manchmal auch aus dem Ruder laufen.« Kiki musste bei ihren Worten wieder einmal an die Finanzschiebereien in Berlin denken.
»Es muss ja nicht so sein, liebe Frau Kollegin. Ich will damit nur sagen, dass die Frage nach einer Fahrt in Richtung Norden eine neue Fragestellung beinhaltet und das bei all unseren Verdächtigen. Sie sind also aufgefordert, Ihre bisherigen Vernehmungen jeweils zu ergänzen.«
»Na, dann treffen wir uns noch einmal mit der attraktiven Ulmer Weiblichkeit. Ich habe nichts dagegen einzuwenden. Im Gegenteil.« Manni schaute auffordernd in die Runde.
»Telefonisch ist ja auch einiges zu machen. Ich bin nicht der Meinung, dass wir unsere Zeugen jeweils tief in die Augen schauen müssen, um ihre Glaubwürdigkeit zu testen«, lehnte Suse den Vorschlag ihres Kollegen etwas spitz ab. Dr. Meiser wollte bezüglich der weiteren Arbeit nicht zurückstehen und hatte einen Vorschlag für Suse und Manni.
»Sie beide haben ja heute Nachmittag die Möglichkeit, die betroffenen Ehemänner genauer zu befragen. Und diese Fahrten ins Allgäu. Na ja,
Die könnten doch auch in eine andere Richtung gegangen sein. Da sollten Sie schon noch einmal nachhaken.
Jetzt verstand Kiki gar nichts mehr. Was sollte das jetzt heißen? Die Fahrten Baders mit seiner Geliebten zusammen ins Allgäu hatten doch erwiesenermaßen vor seinem Tod stattgefunden. Jetzt sollten die noch einmal überprüft werden. Wollte der Herr Staatsanwalt jetzt die Täter noch vor dem Mord ermitteln? Sollte etwa Bader sein eigener Mörder sein?
Halt dich zurück, er weiß es nicht besser, sagte sie sich zähneknirschend.
Sollen wir den Herrn Apotheker nicht doch übernehmen? Erkundigte sich Federle gerade.
Den überlassen Sie besser mir, entschied Dr. Roth. Für heute Nachmittag habe ich ja die zweite Pressekonferenz angesetzt. Sie glauben nicht, was diese Sache für einen Wirbel gemacht hat. Schauen Sie in die Zeitungen, lesen Sie es. Auch in den überregionalen Blättern ist heute diese Hallengeschichte mit Insolvenz und Verschwendung von Steuergeldern mit Todesfolge der Aufmacher. Ich möchte Sie bitten, mich und Herrn Dr. Meiser heute Nachmittag um 14 Uhr durch Ihre Anwesenheit zu unterstützen.
Ich rechne mit Ihnen. Viel können wir ja nicht sagen, aber das Wenige, das wir haben, werde ich entsprechend aufbereiten. Bis dahin könnten Sie beide, er wies auf Federle und Kiki, den Kollegen Knopf und Frau Michel unterstützen und sich noch einmal um die vierte Zeugin kümmern. Vielleicht ist sie ja jetzt zu sprechen.
Wir sollten bis heute Nachmittag so viele Zeugenbefragungen wie möglich durchgeführt haben, sonst zerreißen die Zeitungsleute uns in der Luft.
Da bin ich ganz deiner Meinung, lieber Christian, pflichtete ihm Dr. Meiser bei. An die Arbeit, Kollegen!
Aha, sie waren also per Du, die beiden, die sich jetzt die Hand schüttelten. Irgendwie hatte Kiki den Eindruck, als würde sich Dr. Roth und auch der Staatsanwalt gar nicht so ungern dieser überregionalen Pressemeute stellen.
Tod in Ulm, der Kriminalroman von Adi Hübel, gesprochen von der Autorin selbst. Episoden laufen jeden Dienstag und Freitag um 10.30 Uhr bei Radio Free FM und im Netz zum Nachhören auf freefm.de. Produktion und Schnitt Dominik Köstler. Free.